Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, moin. Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute liegt so ein bisschen bei dem Thema, über das wir sprechen, eine Schwere in diesem Raum. Aber vor allem, und das ist mir super, super wichtig, auch eine unglaubliche Stärke. Denn jedes Mal, wenn ich mir diese Zahlen angucke, kann ich das überhaupt kaum glauben. Also über 50.000 Frauen bei uns in Deutschland werden jedes Jahr Opfer sexueller Gewalt. Das sind 145 am Tag oder so. Das ist, also ihr könnt es ja selber runterrechnen, das ist Wahnsinn. Über jede dritte Frau im Schnitt erlebt mindestens einmal sexualisierte Gewalt in ihrem Leben. Und das ist, wie ich finde, einfach ein Thema, da dürfen wir als Gesellschaft nicht weggucken. Das tun wir nicht, heute in dieser Folge nicht, und deshalb sprechen wir drüber. Und deshalb freue ich mich über meinen heutigen Gast, das ist Emily Unger. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Bin froh, dass du da bist und vor allem, dass du dich auch bereit erklärt hast, so offen über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Also viele Leute werden sich fragen, okay, warum liegt denn jetzt diese Emily dann zu diesem Thema bei dir im Bett? Emily ist nämlich Gründerin der Wanderausstellung Was hattest du an? Erzähl vielleicht mal ganz kurz selbst einmal, was ist das für eine Ausstellung? Worum geht's genau thematisch? Warum dieser Titel?
Also bei der Ausstellung zeigen wir das, was Betroffene tatsächlich zum Tatzeitpunkt getragen haben. Also nachempfunden natürlich, aber das heißt, man geht durch diese Ausstellung und sieht tatsächlich die Kleidungsstücke, die getragen wurden. Und unser Ziel dahinter ist, zu zeigen, dass es halt völlig egal war, was getragen wurde. Viele Menschen werden da durchgehen und sehen, das sind Kleidungsstücke, die vielleicht im eigenen Kleiderschrank hängen, die sie selbst tragen, die totale Alltagsklamotten sind. Und wir wollen damit eben mit diesem Mythos aufräumen, dass Betroffene die Tat auf eine Art und Weise selber zu verantworten haben.
Ja.
Sei das durch die Art und Weise, wie sie sich kleiden, den Alkoholpegel, den sie haben, wie sie sich verhalten, und wollen damit eben eine dieser vielen Fragen, die ja immer noch so falsch gestellt werden, ja, einmal ausräumen und sagen, es sind nicht die Betroffenen, deren Schuld sind.
Nein, also es gibt, können wir schon mal vorwegnehmen, das ist jetzt nicht überraschend, es gibt keinerlei Rechtfertigung, absolut gar keine Rechtfertigung für dieses Thema, aber Victim Blaming ist auf jeden Fall ein großes Thema, da sprechen wir gleich auch auf jeden Fall ausführlich nochmal drüber. Wie ist es denn zu dieser Ausstellung gekommen? Was war bei dir der Impuls zu sagen, ich muss da was machen, ich möchte da was machen und jetzt stelle ich diese Ausstellung auf die Beine?
Ich bin ja selber betroffen und habe selber, ja gut, ich glaube so gut 10 Jahre lang eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Also habe das komplett mit mir alleine ausgemacht und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich glaube, wo es mir soweit im Leben aber so gut ging und alle Umstände so positiv zusammenpassten, dass mein Körper dann nochmal ein bisschen angeklopft hat und mir dann eben signalisiert hat, vielleicht wäre jetzt mal der Zeitpunkt, sich damit nochmal zu beschäftigen und das mal irgendwie rauszukriegen. Und dann habe ich mich meiner Familie und meinem allerengsten Umfeld in dem Fall anvertraut und habe gemerkt, wie wertvoll das war, also wie gut die reagiert haben und ja, wie hilfreich das für mich war. Und habe dann für mich erstmal festgestellt, ey, wir müssen da viel, viel mehr drüber sprechen. Wir müssen, also es soll vielen Menschen nicht so gehen wie mir, die dann eben diese 10 Jahre warten, bis es irgendwie passt, um dann zu merken, ach, hätte ich das mal früher gemacht. Und genauso brauchen wir ein Umfeld, was das auffängt.
Ja.
Und dann bin ich auf die amerikanische Ursprungsausstellung gestoßen, durch Zufall. Eine Bekannte aus den USA hatte das damals auf Facebook geteilt, dass es da eben eine Ursprungsausstellung in den USA gibt, die sich genau mit diesem Gedanken beschäftigt. Und dann sind wir mit den Initiatorinnen von dort in Kontakt getreten und haben gesagt, ey, wir würden sowas eigentlich auch gerne mal für Deutschland, für vielleicht auch speziell Norddeutschland machen mit norddeutschen Geschichten. Wäre das fein? Und die haben gesagt, je mehr Sichtbarkeit dieses Thema kriegt, umso besser und je persönlicher auch umso besser. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun, um das ja eigentlich einfache Konzept von Kleidung und einer Geschichte so umzusetzen, dass das hier in Deutschland was bewirken kann.
Also jetzt wisst ihr, warum ich zu Beginn eingangs gesagt habe, dass auch sehr viel Stärke in diesem Raum heute hier ist, einfach durch eine sehr starke Frau, die neben mir im Bett liegt. Und zweiter Gedanke dazu, ich muss das einfach mal kurz einstreuen, ich habe das vorhin schon mal ganz kurz auch zu dir gesagt, wir haben uns ja vorher kurz unterhalten, aber wir teilen das gerne auch mal, weil ich tatsächlich ganz lange überlegt habe, ob ich dich fragen soll, ob du hier in den Podcast kommen möchtest, weil ich ja wusste, dass du selbst auch Opfer bist und ich echt Probleme hatte, dich zu fragen, ob du dich hier ins Bett legst. Hat das mit dir irgendwas gemacht? War das in deinem Kopf irgendwie Thema oder war das jetzt mein Thema sozusagen?
Also für mich selber war das keine Frage, weil ich ja. Finde ich überhaupt nicht gegensätzlich. Gleichzeitig würde ich, ja, weiß ich nicht, wenn andere Betroffene sagen, sie haben Probleme mit einem Bett an sich oder mit einem Mann in einem Bett zu liegen oder so, dann würde ich das total verstehen, dass man da irgendwie sagt, das ist was in mir was auslöst. In meinem Fall ist es individuell überhaupt nicht so. Okay. Von daher ganz entspannt, ja. Ehrt dich sehr, dass du dir da diese Gedanken machst und da auch so in diesem Sinne so denkst und so rücksichtsvoll bist. Für mich persönlich hat das gar keine Trigger oder Auswirkungen oder so, was aber natürlich nicht heißt, dass es bei anderen genauso wäre.
Ja. Also umso schöner finde ich es, dass du hier bist. Es gibt ganz, ganz viel. Das Thema hat unfassbar viele Facetten, über die wir reden können. Du hast gerade selber gesagt, du bist betroffen. Du hast ein Umfeld gehabt, was dich aufgefangen hat. Das ist ja aber auch nicht immer so. Du bist ja durch die Ausstellung wahrscheinlich auch sehr viel in Kontakt mit anderen betroffenen Frauen gekommen. Was sind so die Geschichten? Was erzählen dir diese Menschen? Oder vielleicht sogar anders gefragt, fangen wir mal anders an. Wie hast du da Kontakte hergestellt? Und was erzählen diese Menschen dir?
Mhm. Also wir haben diese Ausstellung ja irgendwann gestartet, ohne Geschichten zu haben sozusagen.
Ah, okay.
Wir haben erstmal auf Social Media, also dieses ganze Projekt erstmal gestartet und haben uns bei Social Media ein gewisses, damals noch sehr kleines Following aufgebaut und eben angefangen, über Social Media zu sensibilisieren zu der Thematik. Und darüber haben viele Betroffene zu uns gefunden. Und dann haben wir nur als kleinen Punkt eigentlich auf unserer Website damals so einen Aufruf gehabt, wenn du möchtest oder wenn du bereit dazu wärst, deine Geschichte mit uns für diese Ausstellung zu teilen.
Okay.
Melde dich bei
also
uns.
Also ihr habt ein Angebot gemacht, genau. Sozusagen. Verstehe.
Und über Social Media haben wir dann offensichtlich ausreichend Vertrauen aufgebaut, dass Menschen gesagt haben, das, was ihr macht, geht da in eine gute Richtung. Ich fühle mich bei euch gut aufgehoben. Das, was ihr kommuniziert, passt zu dem, was in mir passiert, auf eine Art und Weise. Und dann haben sich da Betroffene gemeldet.
Okay, also ihr habt es auf jeden Fall sehr schnell geschafft, ja auch Vertrauen aufzubauen dadurch. Ne? Das heißt, die Leute sind dann auf euch zugekommen, die Frauen, und haben erzählt.
Mhm. Und es war ja damals noch zu Corona-Zeiten.
Ja.
Das heißt, wir haben keine Langeweile gehabt zu Corona und haben die ganze Zeit, die mein Mann und ich dann da eigentlich alleine zu Hause hatten, für vieles genutzt, für diese Ausstellung vor allem. Wir haben dann auch später noch ein Haus gekauft und geheiratet, dann auch ein Kind gekriegt. Also wir haben dann irgendwie in diese Zeit da irgendwie alles reingepresst. Unter anderem auch diese Ausstellung. So.
Ja.
Und das heißt, viele dieser Gespräche mit den Betroffenen fanden dann als Videokonferenzen eigentlich statt. Klassisch über, ja, WhatsApp, Video, Call oder was auch immer es dann war. Und es war dann immer so eine Art Blind Date eigentlich.
Ja.
Vielleicht auf so eine absurde Art und Weise, weil man teilweise wusste ich manchmal schon mehr über die Tat, die Hintergründe, die Situation, teilweise kaum. Und dann war das immer ein sehr intensives, aber auch sehr, ja, super persönliches, offenes Gespräch, weil die mich ja auf eine Art und Weise zumindest von Social Media kannten, was ich da so mal geteilt habe oder auch hier und da mal in die Kamera gesprochen habe. Und wir zumindest wussten, uns vereint hier was. Wir haben irgendwie auf eine Art und Weise niemals die gleiche Erfahrung gemacht, aber eine gleiche Grundlage.
Ja.
Und das war irgendwie ganz, ganz schön und ganz offen. Also solche Gespräche habe ich selten so emotional und aber auch so positiv und kraftschöpfend irgendwie empfunden.
Naja, ich meine, du schaffst ja auch einen Raum in dem Moment, aber nur den Raum zu schaffen, ist ja noch keine Garantie dafür, dass auch das passiert, was du gerade beschrieben hast. Ist ja keine Einbahnstraße, du brauchst ja jemanden, der ein Angebot macht, du brauchst jemanden, der sich öffnet und da muss ja auch quasi die Energie noch stimmen. Die Leute müssen ja auch dann immer noch das Gefühl haben, ich vertraue mich hier dem richtigen Menschen an. Hast du da jemals auch sowas wie Druck gespürt oder so, dass du das Gefühl hattest, auch dann mit den Ausstellungsstücken der Ausstellung selbst, jetzt willst du den Menschen auch gerecht werden und ihren Geschichten?
Ja, total. Ich glaube aber, dass das was ist, was vielleicht eher uns dabei hilft, es möglichst gut zu machen.
Ja.
Also uns ist immer der Betroffenenschutz oder der richtige Umgang mit den Betroffenen am allerwichtigsten.
Mhm.
Und das versuchen wir in allem zu spiegeln, was wir machen. Und dafür sind wir auch bereit, mal vielleicht einen eigentlich hilfreichen Medienbeitrag vielleicht abzusagen, wenn wir nicht sicher gehen können, dass da wirklich das Betroffenenbedürfnis an erster Stelle steht.
Oh, das ist toll.
So, also wir versuchen da viel zu tun. Und zumindest in den Gesprächen, die ich dann auch mit den Betroffenen geführt habe, habe ich immer so an mich, glaube ich, diesen Anspruch gespürt, ich will denen irgendwas Positives mitgeben. Ich will denen irgendeine Hoffnung geben, es lohnt sich, dass du das hier gemacht hast. So. Und das klappt mal besser, mal schlechter, aber ist dann irgendwie doch für alle sehr, sehr wertvoll, glaube ich. Zumindest wurde es mir so gespiegelt.
Ja, toll. Also einmal ehrt mich das dann umso mehr, dass du gesagt hast, du kommst hier in den Podcast und hältst mich quasi für würdig und den Podcast hier über dieses so unglaublich wichtige Thema zu sprechen. Und das andere ist natürlich einfach eine unglaublich tolle Einstellung, die du zum Thema mitbringst. Und dann, glaube ich, auch die Ausstellung dann nicht umsonst so gut, in Anführungsstrichen, funktioniert, wie sie funktioniert, weil die Leute das Gefühl haben, dass sie mit ihrem Thema bei dir und euch gut aufgehoben sind.
Mhm.
Lass uns mal vielleicht mental, virtuell, in Anführungsstrichen, durch die Ausstellung durchgehen. Also erstmal haben wir gesagt, das ist eine Wanderausstellung.
Mhm.
Das heißt, du kommst zwar aus Kiel, das heißt, hier ist sie auch zu sehen immer wieder mal, aber ihr seid bundesweit auch unterwegs.
Genau, wir haben so ein bisschen die Problematik, dass wir das ja alles in unserer Freizeit machen.
Ist alles ehrenamtlich, ja.
Genau, das heißt, wir haben da nicht ein großes Team dahinter, was das ganze Jahr nichts anderes macht, außer diese Ausstellung wandern zu lassen, sondern das ist so ein Ding von, wenn unsere Jobs, unsere Familie, unser Zuhause, unsere Situation das zulassen, dass wir da Zeit haben, dann machen wir das.
Oder auch für Podcasts, Interviews.
Richtig. Das heißt, die wandert eigentlich gar nicht so sehr, wie sich das manchmal anhört. Wir haben aber über 150 Städte und Personen, die das Ganze schon bei uns angefragt haben.
Wahnsinn. Ist ja irre.
Und dem werden wir halt gerade nicht so wirklich gerecht. Mhm. Manchmal klappt es dann doch spontan, dass wir merken, okay, hier wäre ein Slot, da könnte man aufbauen, da könnte man dann die Eröffnung machen, da könnte man wieder abbauen. Wir bräuchten aber jemanden, der das während der Ausstellungszeit halt vor Ort betreut. So. Also es gibt da so ein paar Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen, die gar nicht so unkompliziert sind. Dementsprechend schwierig ist es manchmal für uns zu wandern. Aber wir merken, der Bedarf ist da, der Wunsch ist da, das riesige Interesse. Und dann liegt es manchmal eher an uns, dass wir das halt in unserem Alltag manchmal gar nicht so gut umgesetzt kriegen. Zumindest wenn es dann nach Süddeutschland gehen soll oder
ja, klar, logisch,
da auch Strecken zwischen sind.
Naja, das ist ja nicht nur das Organisatorische im Sinne von, ich muss jetzt mal einen Termin finden, sondern du brauchst eine Location, wobei gut dir vielleicht dann die Orte jeweils zur Verfügung stellen, aber auch die Logistik, die dahinter steckt. Die Sachen müssen ja auch dahin transportiert, aufgebaut werden. Dann überlegt man sich, wie lang ist der Zeitraum, was da ja überhaupt alles dranhängt. Also falls jemand von euch in diesem Bereich tätig sein sollte oder jemanden kennt, gerne melden. Das Team kann immer gut Unterstützung gebrauchen.
Ja.
Das schon mal gerade so zwischendurch. Und dann lass uns mal so ein bisschen durch die Ausstellung gehen. Also, ich habe ja schon die Kolleginnen und Kollegen vom NDR einen Fernsehbeitrag gemacht aus Kiel vor einiger Zeit. Da konnte man auch schon ein bisschen was sehen. Aber wir machen es jetzt hier trotzdem auch nochmal. Ich komme in diese Ausstellung rein. Was ist das Erste, was ich sehe?
Wahrscheinlich eine Person, die am Empfang sitzt.
Mhm.
Weil es wichtig ist, dass da jemand sitzt, der dann nochmal so ein bisschen einordnen kann oder so ein bisschen abfedern kann, Rückfragen beantworten kann.
Ja.
Und dann gibt es eigentlich gar keinen richtigen Weg durch die Ausstellung. Das heißt, es gibt die verschiedenen Outfits, die in verschiedenen Ecken, würde ich mal sagen, mit Trennwänden ihre eigene kleine Bühne, ihre Ecke bekommen sozusagen.
Ja.
Und es gibt aber auch über die Outfits hinaus Infoboards, Infowände, wo wir einerseits Hintergründe zur Ausstellung, wie lief das Ganze, warum sind es die Outfits, die es sind, warum sind es keine anderen, was sind so Hintergründe da, das haben wir einmal und dann auch Zahlen und Fakten.
Mhm.
Also um so ein bisschen Hintergrundwissen zu sagen, das hier ist nicht nur ein Gefühl, das hier sind nicht nur Einzelfälle, sondern das sagt die Statistik, das sagen die Fakten. Dass man da ein bisschen auch Fachwissen sozusagen mitnimmt, statistisches oder genau sowas. Und es gibt auch Bereiche, die so diese typischen Aussagen oder Fragen wie, was hattest du an, wie viel hast du getrunken, warum hast du nicht schneller Nein gesagt oder so. Also diese ganzen Aussagen, die man ja eigentlich nicht tätigen sollte, die erklären wir einmal und erklären da auch dann schriftlich, warum die denn eigentlich so fatal sind. Und genauso geben wir Beispiele, was Positives denn eigentlich gesagt werden könnte. Also was sind Aussagen, die jemanden aufbauen können, die man stattdessen sagen kann? Wie gehe ich im besten Fall mit Betroffenen um, wenn sie sich mir anvertrauen?
Ja.
Und dann gibt es eben genau die Outfits, die wirklich reichen vom Kinderschlafanzug, muss man so sagen, über die Jogginghose, das Kleid. Also es ist wirklich die unterschiedlichsten Outfits und auch teilweise Altersabstände. Und dann gibt's ein Part, wir nennen es immer so eine kleine Wahlkabine eigentlich, wo Gäste sich anonym Aussagen tätigen können. Also es gibt dann Postkarten, die können sie beschreiben, können da ihre Gedanken teilen, das in einen Briefkasten schmeißen und wir öffnen die dann in regelmäßigen Abständen, gucken einmal drüber, dass da kein Quatsch draufsteht, keine persönlichen Daten oder ähnliches und dann wird das auch aufgehangen, sodass man so ein bisschen auch an den Gedanken der Besuchenden teilhaben kann.
Ja. Als du jetzt gerade Kinderschlafanzug gesagt hast, hat sich mir richtig die Kehle zugeschnürt. Das sind so Dinge, wo, weißt du, ich meine auch, ich bin Papa einer kleinen Tochter, du bist Mama, viele, die zuhören, sind Eltern, selbst die, die nicht Eltern sind. Das ist ja jetzt auch nur eine Ebene, ne? Ich meine, das sind ja alles schlimme Geschichten, die da passiert sind. Und das sind so Dinge, von denen man weiß, dass sie passieren, aber trotzdem trifft einen das in diesem Moment einfach immer wieder so heftig. Es sind aber die Ausstellungsstücke, ich weiß nicht, ob du das eingangs gesagt hast, korrigiere mich sonst, wenn ich daneben liege, das sind keine echt getragenen Kleidungsstücke aus den jeweiligen Situationen, weil das gibt's, glaube ich, auch. Ne? Mhm. Ja.
Genau, wir haben für uns beschlossen, wir wollen die Originalkleidung ganz bewusst nicht zeigen.
Ja.
Aus mehreren Gründen. Der eine wäre, wir wollen diese Sensationsgier nicht füttern, dass jemand jetzt da durchgeht und sagt, ich will mal gucken, ob ich noch einen Riss, einen Fleck, was auch immer daran sehe. Das ist nicht das, worum es uns da geht.
Ja, dafür wären andere Medien in diesem Land zuständig, dann für die das passend wäre. Entschuldigung, der musste einmal kurz sein.
Ja, das stimmt. Von einmal gesagt, das ist für uns nicht der Anspruch und auch nicht zielführend. Und der andere ist eigentlich ganz ein praktischer Grund. Manchmal existiert diese Kleidung auch einfach nicht mehr.
Ja.
Sei das, weil, oder es steht zumindest nicht zur Verfügung, weil entweder Betroffene sagen, ich trage sie einfach weiter. Diese Kleidungsstücke haben für mich nicht die Bedeutung, dass ich nach einer Tat sie nicht mehr tragen kann. Oder aber sie sind als Beweismittel irgendwo in irgendwelchen Asservatenkammern oder werden eben da gerade noch benötigt. Oder aber auch nach einer Tat wurden sie ja weggeschmissen, verbrannt, wie auch immer. Da gibt es ja einen ganz individuellen Umgang damit. Und weil wir einfach nicht wollten, dass das ein Ausschlusskriterium ist für eine bestimmte Geschichte, haben wir einfach gesagt, wir wollen das, wir wollen aus Secondhand-Läden, aus dem eigenen Umfeld das Ganze dann bewusst nachempfinden. Damit wir da eben ja nicht diesen Stolperstein haben, dass da bestimmte Sachen nicht gezeigt werden können.
Ja. Ja, ich finde das gut, wie ihr das macht. Also ich finde, es ist absolut überhaupt kein Kriterium, ob die Kleidung jetzt wirklich getragen ist, ob das authentisch ist oder nicht, um die Tragweite dieser Geschichten zu transportieren. Das, was da passiert ist, das ist alles schlimm genug. Deswegen kann ich die Beweggründe sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat gerade ja, wie gesagt, auch schon bei dem einen Beispiel die Vorstellungskraft gereicht, um da ein Gefühl zu entwickeln. Magst du vielleicht mal, ja, wobei die Geschichten sind ja öffentlich, die da stehen, die sind ja, die kann man sich ja angucken und durchlesen. Magst du vielleicht ein, zwei Geschichten mal so beispielhaft vielleicht erzählen, wenn du was parat hast gerade?
Ja, bei einer Betroffenen war das zum Beispiel so, dass das Kleidungsstück ein Bikini. Einer Teenagerin. Und bei der war das so, dass die mit ihrer besten Freundin und deren Familie in den Urlaub gefahren ist. Und der Großvater der besten Freundin war der Täter. Und sie trug halt den Bikini im Sommerurlaub und das kam auch ganz lange Zeit nicht raus. Irgendwann hat dann die Mutter der Betroffenen über SMS-Nachrichten im Handy der Betroffenen gemerkt, dass da mit dieser Tatperson Dinge laufen, wie sie nicht sollten und dass er dir sehr unter Druck setzt. Da kam es nachher zu einer Verurteilung tatsächlich sogar, einer sehr geringen Haftstrafe. Und danach ist der Täter aber direkt wieder zu seiner Frau zurückgekehrt, als er dann aus dem Gefängnis kam, wieder auch direkt in die Nachbarschaft der Betroffenen gezogen. Und danach ging irgendwie alles so seiner Wege.
Unvorstellbar. Unvorstellbar sowas. Also ich war gerade für einen ganz kurzen Moment davor zu sagen, boah, immerhin. Also gut, dass es zu einer Verurteilung gekommen ist und hätte jetzt noch gefragt, wie weiß man eigentlich, wie oft und wie oft nicht und so weiter. Und dann nimmt diese Geschichte jetzt diese Wendung und wo man einfach nur denkt, das kann doch einfach bitte einfach nicht wahr sein.
Ja.
Das kann doch bitte einfach nicht wahr sein. Wie alt ist das Mädchen jetzt mittlerweile, weißt du das?
Ich würde schätzen um die 30 vielleicht.
Okay, alles klar. Ja, also schon die Hälfte ihres Lebens mit diesem Thema, mit diesem Trauma beschäftigt sozusagen. Wahnsinn.
Ja. Ja, eine andere Geschichte wäre, also oft sind es so, also viele dieser Geschichten, die da erzählt werden, sind nicht diese typische Angst, die ja gerne kommuniziert wird. Also dieses, es ist ein Fremder, der nachts auf dem dunklen Heimweg auflauert. In den seltensten Fällen passiert es ja tatsächlich so. Wir haben da auch eine Geschichte tatsächlich in der Ausstellung, die in diese Richtung geht, wo eine Betroffene nach einem Abend in der Bar mit Freunden nach Hause kam und die Tatperson hat sie bis nach Hause verfolgt und ist dann ins Wohnhaus rein mit verschiedenen Mietswohnungen und die Tür fiel aber nicht schnell genug sozusagen hinter ihr zu und da kam es ja zu einer Vergewaltigung im Keller des Hauses dann. Und diese Fälle, die gibt es und das sind dann oft die, die dann aber auch tatsächlich auch zur Anzeige kommen und im Idealfall verurteilt werden, auch das ist ja nie garantiert offensichtlich. Aber die meisten Fälle passieren genau da, wo man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte.
Ja, das ist das Absurde an der ganzen Geschichte und wo ja auch so eine Ausstellung einfach beiträgt, dafür zu sensibilisieren, in eurem Fall mit Kleidungsstücken, aber eben auch mit den Geschichten, zu sagen, es ist nicht immer das Klischee oder meist sogar wahrscheinlich ist es eben nicht das, was man vielleicht denken würde, ne?
Ja, genau. Also oft sind es ja die Personen, denen man eigentlich nahe steht oder ein Vertrauensverhältnis zu denen hat, die eigenen vier Wände, die Personen, die es eigentlich am besten mit einem meinen sollten.
Ist ja oft auch, glaube ich, dann das, was zu diesen Drucksituationen fühlt, warum Frauen sich oder überhaupt Opfer sich dann nicht trauen, darüber zu reden, weil sie dann oft eben von innerhalb der Familie oder des innersten Circles sozusagen da unter Druck gesetzt werden. Das ist wahrscheinlich einfach ein großes Thema.
Ja, total. Und dann natürlich auch, wenn es dann irgendwie dazu kommen sollte, dass man tatsächlich eine Anzeige aufgibt, dann, also das passiert in den meisten Fällen ja dann eh nicht, weil das so ein persönliches Umfeld ist. Und wenn man es dann tut, dann ist es oft der Klassiker von Aussage gegen Aussage. Oder ja, so ein Gaslighting, so ein Victim Blaming.
Ja.
Von wegen, naja, aber wenn du schon mal mit der Person auf einem Date warst, dann wolltest du es ja wahrscheinlich auf eine Art und Weise. Solche Geschichten, das ist dann schwierig, sich damit auseinanderzusetzen.
Sehr, sehr, sehr schwierig. Hast du ein Gefühl dafür, nachdem du dich jetzt schon so lange mit diesen Themen auch so intensiv auseinandergesetzt hast, warum Victim Blaming bei uns in der Gesellschaft, diese Schuldzuweisung, diese auch Täter-Opfer-Umkehr manchmal, warum das immer noch so ein Riesenthema ist? Weil ich manchmal, das ist ja jetzt schon ein sehr schweres Thema, ich habe das Gefühl, das begegnet uns ja auf allen gesellschaftlichen Ebenen, dass es oft immer um die Frage geht, wer ist eigentlich schuld? Also nicht darum, jetzt gibt es ein Problem, wie finden wir eine Lösung dafür? Zum Beispiel jetzt, um das Beispiel Kinder auch wieder zu nehmen oder so. Wie oft erlebe ich das, dass Kinder sich wehtun? Und Eltern dann nicht hingehen und erstmal trösten, sondern sagen, was machst du denn da? Oder so. Also, dass es immer erstmal darum geht, wer hat denn jetzt hier eigentlich was falsch gemacht?
Ja.
Hast du ein Gespür, ein Gefühl dafür, warum das so ist?
Ich glaube, es ist ein ganz schöner Vergleich, also mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, weil man ja dann als Eltern gerne auch so Sachen sagt wie, hätte ich dir gleich sagen können, dass du da gleich runterfällst.
Ja.
So, das habe ich schon kommen sehen.
Mhm.
Aber dass man sich damit auch selber oft dann so ein bisschen belügt, weil wenn man wirklich davon überzeugt gewesen wäre, dass das Kind gleich vom Stuhl fällt, dann hätte ich es doch hoffentlich schon vorher vom Stuhl genommen.
Ja.
So.
Es sei denn, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, hier Schmerz gehört zum Lernprozess mit dazu, da muss das Kind halt durch. Aber da kommt es ja auch dann wieder so ein bisschen auf die Ebene an.
Ja, ja. Und ich glaube, dass es das bei sexuellen Übergriffen auch auf eine Art und Weise ist. Also gerade in diesem Kontext, wenn man was erlebt hat und sich dann tatsächlich traut, sich jemandem anzuvertrauen, dann ist die Person, die davon dann erfährt, ja auch in einer Extremsituation. Das müssen wir ja schon auch so sagen.
Ja.
Das passiert ja nicht tagtäglich und dass man damit irgendwie Übung hat oder dass das schon öfter mal passiert ist und man weiß, ah ja, okay, jetzt mache ich XYZ. In den seltensten Fällen ist man da ja irgendwie drauf vorbereitet.
Ja.
Und gerade wenn es dann eine Person ist, die einem eigentlich besonders viel bedeutet, dann glaube ich, ist man in der Situation auch selber oft so überfordert und müsste sich ja dann eigentlich eingestehen, ey, wenn das meiner liebsten Person hier passieren kann, dann kann das einfach jedem immer und überall passieren. Und das will, glaube ich, unser Gehirn dann ungern wahrhaben und denken, wenn das so willkürlich ist, wenn hier eigentlich keiner sicher ist und gerade die, bei denen es besonders wichtig ist, dass sie sicher sind, das nicht garantiert ist, dann ist es, glaube ich, für ein Gehirn, für eine Psyche ganz, ganz schwer auszuhalten, diese Willkür, diese Ohnmacht, die man selber dann vielleicht auch spürt, auszuhalten. Und dann, glaube ich, kommen schnell so Begründung, mit dem man sich selber vormachen kann, hier ist der Grund, hättest du XY nicht gemacht, wäre Z nicht passiert. So ein Rückschaufehler dann ja auch, wie man ihn dann manchmal macht. Hättest du mal einen längeren Rock angezogen, hättest du mal nicht den roten Lippenstift, hättest du mal ein Glas weniger getrunken, dann wärst du dafür verantwortlich gewesen, dass es nicht passiert.
Das ist absurd.
Absurder Quatsch natürlich, aber da so ein bisschen, da ist da eine Erklärung zu finden, dass es meine, dass es nie eigentlich böse gemeint ist, sondern so ein fast Reflex zu sagen, es kann nicht sein, dass das einfach so passieren kann, deswegen suche ich nach irgendeinem Grund, an den ich mich klammern kann, mit dem ich mir selber weismachen kann, dass es da nicht passiert wäre.
Ja. Ja, unser stimmt. Also unser Gehirn ist ja rein evolutionstechnisch schon misserfolgsorientiert und auf Drama ausgerichtet irgendwie. Aber das ist einfach was, was ich grundsätzlich noch, also natürlich, klar passiert mir das auch mit meiner Tochter manchmal auch schon mal, selbst wenn sie jetzt irgendwie was macht, wo irgendwie abzusehen war, dass das daneben geht. Das ist klar, aber ich finde, das Wichtige ist ja immer, dass man sich das dann bewusst macht in dem Moment und dann seine Reaktion entsprechend anpasst. Bei dem Thema, das ist ja ein völlig anderer Schweregrad. Und was ich gerade auch dabei so denke, ist, gerade wenn das dann von Menschen aus deinem engen Umfeld kommt, so eine Schuldzuweisung, ist es ja noch mal viel schlimmer, als wenn das jetzt irgendein Wildfremder zu dir sagt. Da kann man das ja vielleicht im besten Fall noch wegbügeln und einfach sagen, okay, komm, weißt du, was der sagt, ist mir jetzt völlig egal gerade. Aber wenn auch noch die Menschen, die dir am nächsten stehen, sowas von sich geben, hat das ja noch mal eine ganz andere Tragweite.
Ja, das hat ja wirklich dann, also es gibt ja einen Grund dafür, warum viele, viele Menschen nicht drüber sprechen und auch jahrelang nicht drüber sprechen. Da kann man gar nicht sagen, naja, ist halt dumm, mach halt früher, sondern da spielt so viel mit rein. Und so viele Menschen machen leider die Erfahrung, dass sie sich irgendwann trauen, darüber zu sprechen und kriegen dann so ein fatales Feedback, was dann ja auch für die weitere Verarbeitung total fatal ist. Und bis zu einer Retraumatisierung führen kann oder einer Isolation. Ja. Und ja, das dann gut zu verarbeiten ist deutlich schwieriger, wenn man da so einen Dämpfer direkt kriegt, wenn man sich das erste Mal wirklich traut.
Das kostet unfassbar viel Kraft, unfassbar viel Mut, Stärke, alles, was man da zusammennehmen muss, einmal über diese Schamgrenze zu gehen, selber ja auch mit dem Thema Schuld irgendwie klarzukommen, weil das ja eine Frage ist, die ja wahrscheinlich nicht nur von außen an dich herangetragen wird, sondern die ja trotzdem wahrscheinlich auch ganz automatisch oft selbst stellt. Oder, na, vielleicht ist es doch eher durch das Außen, dass man sich die Frage mittlerweile selbst stellt. Aber ich würde mal vermuten jetzt, dass fast alle Opfer, mit denen du gesprochen hast, diesen Struggle hatten oder diese Vorwürfe schon gehört haben und damit zu tun und zu kämpfen haben, oder?
Ja, also mal natürlich mehr, mal weniger, aber man merkt schon, wie man ja fast so drauf konditioniert ist. Und ich merke das, wenn wir bestimmte Social-Media-Posts machen, in denen wir auch manchmal diese Aussagen teilen, diese positiven oder negativen.
Ja.
Manchmal kommt dann das Feedback zurück, dass Leute sagen, das, was ihr da schreibt, ist genau das, was in meinem Kopf gerade passiert.
Ja.
Das konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der so denkt. Und sowas gespiegelt zu kriegen, dass diese Gedanken normal sind und dass ich sie damit irgendwie vielleicht auch ein bisschen besser einordnen kann. Und mir selber klar darüber werde, ah, okay, es ist irgendwie normal, diese Gedanken zu haben. Und gleichzeitig kriege ich vielleicht so ein bisschen Werkzeuge an die Hand, mit denen ich da auch selber wieder rauskomme. Dass ich gar nicht erst in diese Spirale, ich weiß, hätte ich mal und ich bin irgendwie selber dran schuld. Sondern da zu merken, okay, ich habe diese Gedanken, das ist auch irgendwo normal. Und gleichzeitig weiß ich auch, wie ich sie vielleicht ein bisschen wieder ausgehebelt kriege.
Ja. Also super wertvoller Impact einmal, den ihr da habt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, du öffnest auch einen Raum. Also nicht nur jetzt, wie soll ich sagen, in einem Hauszimmer, wo diese Ausstellung stattfindet, sondern einfach für alles, was da sein darf, an Fragen, Gefühlen, an Themen. Das bringt mich so ein bisschen auch dahin, mal zu fragen, was bekommt ihr denn für Rückmeldungen? Also da, wo ihr bisher schon so gewesen seid, an Ausstellungsorten oder was ihr schon gemacht habt, was gab es da so für Rückmeldungen? Vielleicht einmal von denen, wo die Ausstellung stattgefunden hat, von den Städten, von den Orten, aber auch von den Menschen, die da waren.
Wir kriegen immer ein sehr positives Feedback, würde ich sagen. Wir haben oft aber so ein bisschen so eine Bubble-Problematik eigentlich, dass wir in einem Umfeld unterwegs sind und dann auch selber natürlich auf eine Ausstellung aufmerksam machen, bei Menschen, die eh schon ganz viel verstanden haben eigentlich.
Die so sensibilisiert dafür sind. Genau. Ja, okay.
Also wenn uns jemand auf Social Media folgt und darüber merkt, ah, das ist eine neue Ausstellung, die werde ich mir mal anschauen. Also Menschen, die sich entscheiden, in diese Ausstellung reinzugehen, also die wirklich planen, dahin zu fahren, da reinzugehen und sich damit beschäftigen, die sind in den meisten Fällen schon relativ gut sensibilisiert.
Mhm.
Was dann spannend ist, ist, wenn Menschen dazu kommen, die spontan zufällig an der Ausstellung vorbeigehen, die einfach vielleicht auch nicht so genau wissen, worauf sie sich da einlassen. die noch nicht so sensibilisiert sind, die nehmen dann nochmal anders was mit, glaube ich. So, was auch so Grundlagen angeht oder weg von so einem Gefühl hin zu, ah, okay, so sieht's eigentlich tatsächlich aus. Aber das Feedback, was wir bekommen, ist sehr, sehr emotional, persönlich oft, sei das von Betroffenen, die teilweise, wir haben Nachrichten gekriegt, gerade mit der ersten Ausstellung, da war es ja noch zu Corona auch mit Ticket buchen und nur sechs Leute gleichzeitig und du hast eine halbe Stunde und so. Das war alles sehr beschränkt. Konnte aber zum Glück stattfinden, dass da Leute teilweise 4 Stunden dann mit dem Zug angereist sind.
Ach krass.
Und diese Ausstellung so viel bedeutet hat, weil sie dann auch danach gesagt haben, es war das erste Mal ein Raum, in dem ich mich komplett gesehen gefühlt habe. Hm. Weil ich zwischen diesen Outfits stand und mich gefühlt habe als, ja, leider eine von vielen, aber auch eine, die gesehen wird, die verstanden wird, die ja da ganz viel draus ziehen konnten. Das bedeutet mir total viel, wenn Leute einen langen Weg auf sich nehmen oder viel Aufwand irgendwie betreiben, um dort zu sein oder auch ganz viel Zeit da verbringen. Weil normalerweise bist du so, ja, vielleicht in einer halben Stunde kann man das gut durchgucken, durchlesen, sich dann Überblick verschaffen. Und manche Leute, die dann mehrmals auch kommen oder 2-3 Stunden da am Stück verbringen, einfach weil das für die diesen Raum gibt, den es bisher noch nie für sie gab. Mhm. Und dann haben wir eben diese anonymen Postkarten, auf denen Menschen dann ja auch teilweise sehr, sehr persönliche Erfahrungen teilen oder auch, also Betroffene selber von Taten schildern oder auch Angehörige ihre Gedanken teilen und dankbar dafür sind, dass sie diese Werkzeuge darüber an die Hand bekommen oder dass sie nochmal neue Impulse bekommen haben, wie sie auch Betroffenen im eigenen Umfeld die besser unterstützen können, besser für die da sein können, das eigene Handeln nochmal hinterfragen. Das ist schon sehr, sehr positives Feedback. Und gleichzeitig, ja, denken wir manchmal, haben wir das Ding jetzt durchgespielt? Hat die Welt das jetzt verstanden? Können wir aufhören so? Und merken dann, sobald wir diese Bubble wieder verlassen und Leute sich damit beschäftigen, die halt eben doch nochmal eine ganz andere Einstellung dazu haben, dann merken wir, wie viel da noch zu tun ist und wie leider wichtig das ist, da weiterzumachen.
Ja. Ich hätte dich gerne gefragt noch, was das mit dir macht, dieses Feedback. Du hast jetzt gerade selber mal ganz kurz in so einem halben Nebensatz hast du gesagt, das bedeutet mir schon was, das bedeutet mir schon viel. Aber ohne dir jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, ne? Aber bist du dir dessen bewusst, was für ein Gewicht das hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch teilweise vielleicht sogar oder ihr mit dieser Ausstellung, mit dieser Thematik sogar Leben rettet.
Ja, das ist schön, dass du das so siehst. Ich hoffe, dass es so ist. Ich finde es schade, dass es so sein könnte. Also,
ja, ich weiß, was du meinst, aber also Leben zu retten, jetzt vielleicht auch mal bildlich gesprochen, es muss ja nicht zwingend auch vielleicht dann mit Leben beenden zu tun haben oder weiterführen, sondern ein Leben kann ja auch so oder so aussehen und stattfinden, mit einer gewissen Schwere oder nicht. Oder wenn Menschen auf einmal durch euch das Gefühl bekommen, dass sie mit dem Thema eben nicht alleine sind, dass sie das nicht den Rest ihres Lebens mit sich alleine ausmachen und rumtragen müssen. Quälende, bohrende Fragen, Schuldgefühle, alles, was dazugehört, sondern dass da eben ein Raum dafür ist. Mhm. So, das ist ja schon therapeutisch.
Mhm. Ja, das ist, also ich halte ja manchmal Vorträge auch zu dem Thema, gerade wenn dann die Ausstellung vielleicht mal nicht dauerhaft wandern kann, sondern gehe dann teilweise in Unternehmen oder auch in Schulen rein und berichte von dem Projekt und gebe da halt einfach so schon mal hoffentlich viele wertvolle Infos weiter. Und ein Aspekt davon ist eben auch, was hattest du an verändert Leben? Das merken wir. Das ist natürlich auch das, woraus wir da unsere Energie ziehen und was die Motivation ist, da weiterzumachen, weil dieses Feedback halt immer wieder kommt von Menschen, die sagen, ich habe das auch viele, viele Jahre niemandem erzählt und ihr habt mir jetzt diesen letzten fehlenden Impuls gegeben, mich doch meiner Familie, meiner Mama, meiner Schwester anzuvertrauen und dann darüber berichten, wie positiv die das aufgefangen haben, wie wertvoll das war, das endlich zu tun, wie teilweise Menschen sagen, dank euch konnte ich jetzt eine Anzeige machen und habe hier irgendwie jemanden, der mich da begleitet und das jetzt alles mit mir vorbereitet.
Ja.
Diesen Schritt wäre ich vielleicht nicht gegangen, hätte es euch nicht gegeben. Und das ist natürlich total wertvoll. Ja, das bedeutet mir die Welt.
Klar. Ja, ich weiß, es ist immer super schwierig, wenn man sowas über sich selbst sagt, weil du ja nun mal die Initiatorin unter anderem bist. Aber dann mache ich das halt. Dann schiebe ich das Thema eben nochmal wenigstens ganz kurz an. Jetzt hast du gerade die Bubble erwähnt, in der ihr euch da teilweise bewegt und wo du dann das Gefühl hast, Mensch, die Leute wissen das doch, die Leute sind sensibilisiert, dann kommst du aus der Bubble raus. Wie erreichen wir denn jetzt die, die wir noch erreichen müssen? Was wünschst du dir? Was muss passieren? Worüber müssen wir in der Gesellschaft reden?
Ich glaube, wir müssen einfach reden. Das ist, glaube ich, ja, schon ein ganz großer Schritt, weil man ja doch, und sei das, wenn es um Rassismus oder Demokratie oder diese ganzen Themen geht, ich glaube, sobald wir aufhören zu reden, haben wir ganz, ganz viel verloren.
Ja.
Also sich da auch teilweise, wenn man kann, diesen Aufwand zu machen, sich mit den Menschen auszutauschen, die vielleicht eine andere Meinung haben oder festgefahren sind, ohne dann im Streitgespräch zu enden, aber sinnvolle Impulse zu setzen, wo man kann. Und wir jetzt ganz konkret versuchen, das in unserem Projekt so zu machen, indem wir ja über Öffentlichkeitsarbeit möglichst eine breite Masse ansprechen, die sich vielleicht sonst freiwillig oder aus eigener Motivation vielleicht nicht damit beschäftigen würde. Vielleicht Menschen, die nicht betroffen sind zum Glück, die aber ganz, ganz viel auslösen können und auffangen können und ja auch Unterstützende sein können. Und diese Ausstellung dahin zu bringen, wo sie Menschen auf Menschen trifft, die vielleicht gar nicht bewusst dahin kommen würden. Mhm. Also in der Innenstadt irgendwo, wo Leute dann wirklich als Laufpublikum vielleicht mal dran vorbeigehen. Über Social Media genau diese Bubbles aufzubrechen. Wir machen es teilweise mit BotschafterInnen, die nochmal eine andere Zielgruppe haben, die aber trotzdem zu uns passt. So.
Ja, ja.
Und da dann aber über deren Reichweite nochmal Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht in unserer Bubble unterwegs sind. Mhm. So, ja.
Wenn wir nochmal über diese Grenzen hinausdenken, du hast das vorhin einmal ganz kurz angerissen, da hast du gesagt, dass ja auch das Thema, auch diese Schuldzuweisung in Anführungsstrichen manchmal vielleicht deswegen passiert, weil auch Menschen, die dir nahestehen, die dann davon erfahren, dass deinem Gegenüber sowas passiert ist oder so, vielleicht auch einfach manchmal nicht besser wissen, nichts Besseres zu sagen wissen. Lass uns da vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist. Was sage ich denn dann am besten? Also mir ist klar, dass es jetzt nicht den einen Satz gibt, aber was man auf keinen Fall sagen sollte, sollte jetzt den meisten mittlerweile klar sein. Wie begegne ich so jemandem?
Ich habe immer so eine kleine Erste-Hilfe-Koffer, nenne ich das so ein bisschen, was jetzt nicht die Erste-Hilfe wirklich direkt nach einer Tat angeht, sondern eher so dieses Thema von jemand ist so langsam bereit, drüber zu sprechen.
Ja.
Wie kann ich besonders gut dann reagieren in dem Fall. Ein Punkt ist, auf sich selber achten, so stumpf das auch klingt und so sehr auch dann die betroffene Person ganz, ganz viel braucht, einmal zu gucken, was kann ich gerade leisten? Vielleicht bin ich auch selbst betroffen und muss erstmal gucken, was macht das gerade mit mir?
Ja,
also so ein bisschen zu gucken, welche Kapazitäten habe ich gerade und wenn ich aber Kapazitäten habe, dann für die Person bestmöglich da zu sein. Also zuzuhören, so stumpf es ist, aber es ist einfach zuhören, zu gucken, was möchte die Person mitteilen, was für ein Redebedarf ist gerade da. Anderer Punkt, Fragen, Detailfragen, konkrete Fragen, wenn möglich, zurückhalten. Also auch wenn es da Dinge gibt, wo ich sage, habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da jetzt genau passiert ist, wie das abgelaufen ist oder so, sich selber zu überlegen, ist es jetzt gerade für mich wichtig, diese Antwort zu haben? Oder könnte ich meiner Angehörigen, meiner nahen Person da eigentlich genauso gut helfen, auch wenn ich diese Frage jetzt eigentlich nicht beantwortet habe? Also ein bisschen kritische Rückfragen möglichst zu reduzieren auf das, was wirklich, wirklich wichtig ist in dem Moment. Und dann auch so Dinge, die dann man vielleicht manchmal vergisst, weil es so eine Extremsituation ist und man das nicht gewohnt ist und geübt ist, zu sagen, wie soll es jetzt weitergehen? Willst du, dass ich dich nächste Woche nochmal drauf anspreche? Willst du, dass wir jetzt direkt zusammen zur Polizei gehen? Willst du, dass wir nie wieder drüber sprechen und du auf mich zukommst, wenn du wieder bereit bist, wenn du dich danach fühlst, wenn du so davor bist? Soll ich regelmäßig fragen, wie es dir geht, oder würde das bei dir für Druck sorgen, würde das dafür sorgen, dass ich dich da wieder in ein Mindset reinziehe, in dem du vielleicht in dem Moment dann gar nicht sein willst. Also so ein bisschen so Spielregeln aufstellen für, was machen wir, wenn wir heute Abend auseinandergehen, wenn dieses Gespräch vorbei ist, weil das dann oft so ein krass emotionales Gespräch ist und die Tage, die Woche danach ist man dann manchmal so ein bisschen gelähmt oder unsicher. War das jetzt so ein einmaliges Ding, was wir einmal angesprochen haben, das musste einmal raus, danach sprechen wir nie wieder drüber, was auch okay wäre, oder ist es was, wo wir jetzt regelmäßig irgendwie uns weiter zu austauschen, wie wünscht sich die Person das?
Ja.
Das ist, glaube ich, was man oft auch einfach vergisst so in der Situation. Und dann, was ich auch ganz hilfreich finde, mit der betroffenen Person darüber zu sprechen, wer darf davon ansonsten erfahren?
Ja,
Also ist das was du jetzt, womit du ganz offen rausgehst, wo wir auch irgendwie mit, weiß ich auch nicht, mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit meinen Freunden weiter drüber sprechen dürfen. Wer weiß davon? Mit wem darf ich da wie drüber kommunizieren? Soll ich es für mich behalten? Und dann auch da nicht zu vergessen, dass das für die zuhörende Person ja auch eine krasse Belastung sein kann.
Genau, das wollte ich gerade sagen, weil das arbeitet ja auf beiden Seiten in den meisten Fällen. Ja, super wichtig. Vielen Dank. Das sind sehr gute Punkte gewesen, weil ich glaube, dass es doch auch ja, wenn dann mal so ein Gespräch stattfindet, wenn sich jemand ein Opfer öffnet, glaube ich, dass es doch auch viele Menschen gibt, die gerne helfen wollen, aber einfach hilflos sind.
Ja.
Und nicht wissen, wie sie das machen können.
Und ja auch nichts falsch machen wollen, ne? Was genau. Sie dann ja total ehrt, aber dann verfällt man ja vielleicht doch mal in so eine Starre oder in ein, ich will jetzt bloß nichts Falsches sagen, deswegen sage ich lieber nichts. Von daher manchmal ganz, also vielleicht ungewohnt, aber sehr wichtig, da so ein paar Spielregeln abzustecken, um sich zu vergewissern, ist es okay, wenn ich das so mache? Wie wär's dir am liebsten? Ja.
Apropos AnsprechpartnerInnen. Was gibt es für Organisationen, Vereine, an die man sich wenden kann?
Da gibt es viele verschiedene. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was so ein Schwerpunkt ist. Ich glaube, das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen ist was man eigentlich immer nennen kann, wenn man wirklich mal sagt, egal wie akut oder konkreter Dinge sind, da anzurufen und hoffentlich jemanden am Telefon zu haben, der oder die einem da so ein bisschen Leitlinien geben kann. Es gibt viele Hilfsvereine.
Einmal ganz kurz, wobei ich kann die Hotline ja auch einblenden, aber ganz wichtig, falls ihr betroffen sein solltet, ne, könnt ihr euch anonym vor allem kostenlos dran wenden, das 116016, ne, wenn ich richtig liege, genau, 116016, blende ich aber euch auf jeden Fall nochmal ein, genau.
Ja, und dann, also es gibt ja je nach Schwerpunkt, muss man ja sagen, dann verschiedene Anlaufpunkte, aber auch so in Richtung häusliche Gewalt, da gibt es mittlerweile einen KI-Hilfe-Chat, der gerade entwickelt wird, auch ursprünglich aus Kiel heraus tatsächlich.
Ach, spannend.
Der heißt Maya von MyProtectify, dass man da eben auch so verschiedene, ja, wie du sagst, auch anonyme, ist ja gut, wenn man anonym irgendwo anrufen kann, aber es gibt ja auch Situationen, in denen die Gewalt dann noch präsent ist und in denen es dann gar nicht so einfach ist, sich da Hilfe zu holen. Auch da gibt es mittlerweile zum Glück immer mehr auch technische Lösungen, die darauf eingehen, wo man sich dann entsprechende Hilfe holen kann. Ja,
ja gut, also wie gesagt, der springende Punkt ist ja einfach, dass man überhaupt erstmal über diese Schamgrenze hinauskommt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe in den letzten Jahren, bevor ich krank geworden bin, über Opfer sexualisierter Gewalt viel berichtet bei uns, auch in den Sendungen. Wir haben uns des Themas immer wieder angenommen, aber zum Beispiel ja eben auch zum Thema häusliche Gewalt oder so. Also ich meine, oft geht das eine mit dem anderen ja da leider Hand in Hand, aber auch häusliche Gewalt sind ja, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, über 180.000 Frauen im Jahr oder so und da gibt es ja auch viele Aktionen. Deswegen umso wichtiger, dass es solche Ausstellungen und dass es Menschen wie dich gibt, die das Thema immer weiter in die Öffentlichkeit transportieren und auch eben einen Raum dafür bieten, dass halt drüber gesprochen wird. Und je länger wir hier liegen, ich habe mich ja vorher ein kleines bisschen natürlich mit dir und deiner Biografie beschäftigt. Irgendwie, ich wusste ja auch, dass du Opfer bist, aber von Minute zu Minute steigt mein Respekt vor dir. Und ich ziehe wirklich den Hut, weil du ja einmal nicht nur das erleben musstest und diesen Weg gegangen bist, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die Stärke aufzubringen, dich damit auseinanderzusetzen, sondern auch noch so eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, so da zu sein für andere Betroffene, für andere Opfer, was ja auch nochmal zusätzlich wahnsinnig viel fordert und erfordert. Und das ist vielleicht so ein kleines Abschlusskapitel, über das wir vielleicht noch sprechen könnten, weil ich das einfach so unfassbar schön finde. Du es ja auch geschafft hast, diesen Dämonen insofern zu zähmen, als dass du hast es selbst gesagt, der auch mittlerweile verheiratet und Mama bist. Und ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber du weißt, wie ich das meine, offensichtlich mit dem Thema ja so ein bisschen deinen Frieden gefunden hast.
Ja, das ist, ja, das stimmt. Also ich kann ja immer nur für mich selber da sprechen und ich weiß, dass andere Betroffene da einen ganz anderen Weg haben und auch bestimmte Möglichkeiten gar nicht haben und das ist so individuell. Aber ich habe für mich halt, ich habe ein richtig schönes Leben. Ich habe wirklich und fast
könnte ich sofort losheulen gerade. Entschuldigung, ich bin von Natur aus nah am Wasser gebaut, aber ich meine, das ist doch ja toll.
Richtig, ja, und das schön. Ist, ich weiß, dass es nicht bei allen Betroffenen wie das jemals so schön wird. Das kann auch sein, ganz klar, aber
es ist ein Mutmacher. Es zeigt, dass es möglich ist zumindest.
Ja.
Egal wie dunkel die Wolken auch gerade sind.
Ja, und auch wie viel sich da entwickeln kann, ne? Wie man vielleicht an einem Punkt ist, wo man denkt, wie soll das jemals wieder schön werden? Und dann aber sich Dinge entwickeln, sich Sachen passieren, und man irgendwann Schritt für Schritt, wahrscheinlich nicht auf Knall, sondern mit vielen kleinen Schritten und nach vielen einzelnen Tagen, man irgendwann feststellt, ey, wie schön ist es denn eigentlich alles trotz dessen geworden?
Ja, ich finde das ganz, 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 ganz bewundernswert. Und ja, auch ein Stück weit einfach, hoffe ich, ein Mut und ein Hoffnungsmacher für ganz viele andere, die mit diesem schlimmen Thema in ihrem Leben zu tun hatten, zu tun haben. Vielleicht, was wir natürlich nicht hoffen, aber vielleicht auch noch zu tun haben werden. Dafür sind diese Themen, diese Dinge, diese Räume ja auch gedacht. Und ich würde an dieser Stelle dann vielleicht einfach dir eine Art Schlusswort oder sowas überlassen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was du dir wünschst von Politik, von der Gesellschaft. Vielleicht gibt es irgendwas, was du Betroffenen noch mit auf den Weg geben möchtest, was auch immer dir auf dem Herzen liegt.
Wow. Ich wünsche mir, dass wir mehr darüber reden, dass Menschen sich wohler fühlen, Dinge anzusprechen, die sich eigentlich unwohl anfühlen, weil sie dann nur besser werden können, glaube ich. Ich wünsche mir, und das ist vielleicht auch wieder der Bogen zu dir und deinen Themen, dass Menschen mehr zugehört wird, dass wir dafür sorgen und auch dann die Politik und alle Einzelnen, dass die Mittel dafür da sind, dass das passieren kann. Ja, ich glaube, die Dinge können besser werden. Man muss sie manchmal ein bisschen in die Hand nehmen und anstupsen. Und wenn man kann, seinen Beitrag dazu teilen. Und gleichzeitig, und dann sind wir auch wieder bei deiner Thematik und meiner und was für Parallelen das da gibt. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass Betroffene nicht auch noch diejenigen sein sollten, die laut sein müssen. Jetzt sind wir ja beide gerade das beste Gegenbeispiel, weil wir,
ja, naja,
wir müssen darauf aufmerksam machen und deswegen tun wir das und wir sind betroffen. Und gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass es Betroffene manchmal sehr viel mehr Kraft und Energie raubt und die sie investieren müssen, weil sie da ja mit einer Betroffenheit rangehen. Deswegen umso mehr, gerade die, die nicht direkt betroffen sind, haben eigentlich so einen riesengroßen Hebel, Dinge zu verändern. Ja. Und oft fehlt da vielleicht die Motivation oder der Angang dazu, aber dass sich gerade die, die nicht betroffen sind, darüber auch bewusst sind, was für eine Power sie da eigentlich entwickeln könnten.
Ja, das kriegen wir alles nur zusammen hin. Ich danke dir von Herzen, Emily Unger, war heute hier in dieser Podcast-Folge zu Gast, dafür, dass du hergekommen bist, dass du euren Terminkalender auf den Kopf gestellt hast. Vielen Dank an deinen Mann und deine Tochter, dass ich dich ausleihen durfte. Bestell ganz liebe Grüße und vielen Dank auch einfach für deine Offenheit. Und für deine Stärke, weil du einfach ganz, ganz vielen Menschen eine Stimme gibst mit dem, was du machst. Und das, ja, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Vielen Dank für das alles.
Danke gleichfalls. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über MECFS und dich gesprochen, aber da sind, also das kann ich dir alles nur zurückgeben. Ich habe ja vor kurzem erst von diesem Podcast und diesem Projekt und allem, was dir da passiert ist und weiter passiert, erfahren und finde, das ja braucht so eine Sichtbarkeit, so eine Plattform und ich wünsche dir und euch, dass genau das alles kommt, dass das Ding so groß wird, wie es nur werden kann, weil das alles nur positive Effekte haben kann.
Das ist lieb von dir. Vielen, vielen Dank auch für deine Worte. Ja, wir hatten uns, einen Bogen können wir vielleicht noch ganz kurz schlagen. Wir hatten uns, du hast es ja gerade angeteasert, im Vorfeld so ein bisschen darüber ausgetauscht, was es denn vielleicht für Parallelen gibt. Mhm. So, und da sind natürlich Themen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, ja, vielleicht auch. Aber lass uns dazu dann vielleicht eine zweite Folge dann irgendwann mal machen. Du bekommst von mir noch was. Jeder, der hier ins Bett kommt und sich hinlegt, bekommt ja ein Gastpräsent. Und auch du bekommst natürlich ein Unikat. Und ich mag es jedes Mal wieder. Ich hoffe, für euch ist das noch nicht irgendwie ausgelutscht. Aber ich finde das einfach so toll. Auch du bekommst natürlich einen Meteoriten von mir als Andenken an diese Podcast-Folge geschenkt, der auch wahrscheinlich große und viele Geschichten zu erzählen hat, denke ich mir immer.
Wow. Ich habe jetzt ja schon ein paar Podcast-Folgen auch von dir gehört.
Ja,
und frage mich,
das freut mich.
Wann muss der nächste sozusagen abstürzen, damit du noch genügend auf Lager hast sozusagen? Ist das Ding irgendwann durch, weil du irgendwann keine mehr hast?
Naja, nee, ich glaube, da ist noch genug Material. Ich habe mit demjenigen, das ist ja, ich glaube, Tim Güldenpfennig heißt der, glaube ich, ja, ne? Der die ja verpackt und verschickt und signiert und das Echtheitszertifikat ausstellt und so weiter. Ich muss ihn nochmal fragen, ich habe das die Tage im Scherz schon gesagt, ob er dieses Podcast-Projekt nicht auch sponsern will, weil er schon auch arg profitiert, wenn das Ding hier noch weiter durch die Decke geht. Nein, aber da ist zum Glück noch genug vorhanden. Also ich hoffe, dass ich selbst in vielen Jahren, wenn ich den Podcast noch mache, immer noch genug Material zur Verfügung habe.
Schön, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe ja auch noch was für dich. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich dir das übergebe?
Ach so, ja, gerne. Ja, guck mal, du hast doch schon was mitgebracht. Übrigens, deine Tochter, darf ich den Namen sagen?
Nein.
Nein, okay. Deine Tochter hat aber mir was ganz, ganz Schönes. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich weiß nicht, ob man das einblenden kann, nicht, dass es unscharf wird. Ein kleines Mitbringsel. Und zwar ein Bett und ein Nachttisch mit einer Lampe drauf, hat sie mir noch kurz vorher. Was ist das am Frühstückstisch, glaube ich, gemalt, ne? Bestell ganz liebe Grüße. Vielen Dank. Also, du hast ja schon was mitgebracht.
Ja, das stimmt. Ich habe noch eine kleine andere Kleinigkeit.
Eine Kleinigkeit, ne, genau.
Also, vielleicht, weiß nicht, ob du da so.
Ja.
Kriegst du das auf, oder?
Ja, na klar. Ich führe die Hand, so wie beim heißen Draht damals. Nach oben, nach unten, mache ich allein.
So. Nicht, dass es dir aufs Gesicht fallen lässt.
Nee, das geht gerade noch. Also, ich sehe schon, es steht drauf. Was hattest du an? Dann packe ich das mal aus. Oh. Aha. Okay, es ist ein Thermosbecher. Oh, jetzt kriege ich wieder feuchte Augen. Steht ja noch was drauf. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gemerkt. I am enough and so are you. Mhm. Also ich bin mir genug und für dich gilt das Gleiche. Frei übersetzt sozusagen. Ja, ne? Genau. Für dich. Und ein Luftballon.
Genau, das muss man vielleicht so ein bisschen erklären.
Ja.
Ich hatte dich vorher gefragt, ob das irgendwas sein darf, was man auch so ein bisschen erklären kann. Also der Thermobecher einfach als vielleicht auch Erinnerung und Reminder jeden Tag, dass auch wenn die Dinge mal vielleicht nicht so laufen oder die Voraussetzungen nicht so cool sind, wie man sie sich vielleicht wünscht, dass man sich selber genug ist und alle einander genug sein sollten. Und der Luftballon ist so ein bisschen so eine, vielleicht Hommage an meinen Mann, der mich ja wirklich durch diesen ganzen Prozess, wenn der nicht gewesen wäre, das muss man glaube ich auch so sagen, wäre nichts von dem hier so ins Rollen gekommen. Ne? Dann würde es mir heute vielleicht ganz anders gehen, dann würde es, was hattest du an, nicht geben. Also René hat da den allergrößten Anteil dran und ist aber oft so im Hintergrund.
Ja.
Und wir haben irgendwann geheiratet und dann nochmal eine größere Gartenparty gemacht, als es alles wieder möglich war und haben uns dann da auch nochmal ein paar liebe Worte gesagt in so einer Art freien Trauung.
Ja.
Und eins davon war, wir haben uns dann gegenseitig auch einen Gegenstand dann nochmal gegeben, der so ein bisschen das symbolisiert. Bei ihm war es eine kleine Flasche Wasser, weil er mir immer, also jetzt super persönlich und privat, aber vielleicht um das so ein bisschen da nochmal den Bogen zu spannen, weil er immer Wasser für mich haben wird. Das heißt, wenn wir irgendwo hinfahren, dann heißt es, hast du Wasser eingepackt? Ich trinke sowieso viel zu wenig, aber ich weiß, er hat immer eine. Und das war für mich auch so ein schönes Symbol von, der ist immer für mich da und das, was ich brauche, wird er immer haben und sei es eine Flasche Wasser. Und bei mir war es zur Hochzeit ein Helium-Luftballon.
Ah.
Weil es, also ich habe jetzt das Helium weggelassen und den Luftballon symbolisch mitgegeben, weil er für mich sowas ist wie, ja, so ein Luftballon, den du dir an die Schulter bindest oder was und der dich so ein bisschen leichter durchs Leben laufen lässt.
Was habt ihr denn bitte für schöne Bilder miteinander? Also falls ihr mal Inspiration braucht, schreibt Emily und René.
Ja, ist auch so ein bisschen ridiculous, würde man wahrscheinlich sagen, diese Trauung. Aber wir haben da einfach mal alles aufgemacht.
Und, naja, es war doch offenbar eure.
Absolut.
So.
100%, ja. Genau, und deswegen der Luftballon auch da für dich, weil es manchmal vielleicht ja gar nicht das große Katapult sein muss, was einen irgendwie sonst wohin befördert. Aber im Alltag so einen kleinen Luftballon zu haben, der einen so ein bisschen leichter durch die Welt gehen lässt oder leichter auf der Matratze liegen lässt, ist irgendwie was man gut gebrauchen kann, glaube ich.
Das ist unfassbar schön und super lieb und auch wahnsinnig persönlich, dass ich jetzt quasi sozusagen an euren Geschichten einmal teilhaben durften und ich jetzt sogar quasi auch noch per Luftballon Teil dieser Geschichten irgendwie ein kleines bisschen mit sein darf und dieses Bild mittragen darf. Das ist ganz, ganz toll und vielen, vielen Dank.
Gerne.
Dafür sehr, 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 sehr schön. Ich habe ja für solche Fälle immer mal Taschentücher hier nebenbei am Bett stehen, aber wir hören jetzt auf, sonst brauche ich die gleich wirklich irgendwann noch. Emily Unger, vielen Dank.
Danke,
dass du da warst. Ich wünsche dir von Herzen, dir, deiner Familie alles Liebe.
Danke.
Erfolg mit der Ausstellung natürlich. Danke. Gute Gespräche, tolle Begegnungen, dass das weiterträgt, so wie es soll. Und dass das Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht und verdient.
Vielen, vielen Dank. Und gleichfalls.
Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören, dass ihr das Thema mittragt. Und falls ihr betroffen sein solltet, wünsche ich euch einen stabilen Tag, so gut es geht. Alles Liebe auch für euch und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.